Historikopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Jans Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Das ist nichts als Korn auf Sand oder Fichten auf Sand, die Dörfer elend, die Städte wie mit dem Besen auf ein Häufchen zusammengekehrt. So beschreibt der berühmte deutsche Schriftsteller Heinrich von Kleist im Sommer 1800 seine Eindrücke von einer Reise durch Brandenburg in einem Brief an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge. Der in Frankfurt an der Oder geborene Dichter, bekannt unter anderem für seine Dramen Der zerbrochene Krug oder seine Novelle Michael Kohlhaas, hatte zeitlebens ein wechselvolles Verhältnis zu seiner brandenburgischen Heimat. Dennoch prägte diese in vielfältiger Weise sein Leben und literarisches Werk. In seiner Heimatstadt steht heute das einzige Kleist-Museum der Welt, das sich der Erforschung und Vermittlung des Erbes Heinrich von Kleists widmet. Es beherbergt eine Sammlung mit ca. 100.000 Objekten zu Kleist und seinem zeitlichen Umfeld, die es in wechselnden Ausstellungen präsentiert und bietet darüber hinaus eine öffentlich nutzbare Spezialbibliothek und regelmäßig vielfältige Veranstaltungen rund um das Thema Literatur und Kleist. Heute habe ich mir gleich zwei Gäste vom Kleist-Museum eingeladen, einmal aus der Forschung und einmal aus der Vermittlung, um mit Ihnen über einen der bekanntesten Brandenburger zu sprechen. Als erstes begrüße ich Adrian Rubanus. Er hat Germanistik und Geschichte in Würzburg und Cambridge studiert und 2018 mit einer Arbeit zu Zoopoetik in den Werken von Wieland und Wetzel promoviert. Nach einer Station als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln ist er seit 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kleist-Museum und dort in der Abteilung Forschung tätig, sowie unter anderem Mitherausgeber des Kleist-Jahrbuchs. Hallo, Herr Rubanus.
Hallo.
Außerdem begrüße ich Veronika Weisheimer, die den Arbeitsbereich Kleist grenzenlos am Kleist-Museum betreut. Sie hat Sprachwissenschaften in Kiew und Geschichte Mittel- und Osteuropas an der Viadrina in Frankfurt-Oder studiert, wo sie aktuell auch zur Geschichte der ukrainischen politischen Immigration nach Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg promoviert. Herzlich willkommen, Frau Weisheimer.
Hallo, danke schön.
Freue mich, dass Sie beide den gar nicht so kurzen Weg von Frankfurt-Oder nach Berlin auf sich genommen haben. Zu Anfang einmal die Frage an Sie beide. Was hat Sie zu Ihrer Beschäftigung mit Heinrich von Kleist geführt? War es Interesse an der Person, dem literarischen Werk oder war es irgendwie was ganz anderes?
Also, was mich zu Kleist geführt hat, sind zwei Dinge biografisch. Ich habe in Würzburg studiert und Kleist hat um 1800 einige Zeit in Würzburg verbracht. Es gibt dort auch ein Haus mit einer Gedenktafel an der Stelle, wo er damals untergekommen war. Und letztens war ich wieder in Würzburg und stand auf der Mainbrücke und musste an diesen Brief denken, in dem Kleist so dieses Strömen des Mains durch die Hügel beschreibt und das mit so einem Lebenslauf vergleicht. Und dieses Nachdenken über sein eigenes Leben und ständig auch darüber nachdenken, wie entwickelt sich eigentlich mein Leben, das ist etwas, was mich lange beschäftigt hat, wie vielleicht viele junge Menschen und was auch für Kleist ein wichtiges Thema ist. Und auch diese Unsicherheit, wohin soll das eigentlich gehen, wie kann ich mich bilden? Und das andere ist, Sie haben es gesagt, ich wurde über Christoph Martin Wieland unter anderem promoviert und Wieland war jemand, der Kleist gefördert hat. Kleist hat eine Zeit verbracht auf dem Wielandgut in Osmanstedt bei Wieland und Wieland hat in ihm das große Dichtertalent der jungen Generation gesehen. Und so war dieser Schritt von der Aufklärung von Wieland zu Kleist wissenschaftlich ziemlich naheliegend.
Für mich ist Kleist eine Person aus Frankfurt-Oder und natürlich ist Kleist für Frankfurt extrem wichtig. Er ist überall präsent, auch im Stadtraum und zählt zu den bekanntesten Söhnen der Stadt. Natürlich wurden auch andere bekannten Frankfurter an der Oder geboren. Anton von Werner wurde auch in Frankfurt-Oder geboren und ist deutschlandweit bekannt. Aber irgendwie ist der Fokus heutzutage auf Kleist. Wenn man in Frankfurt ist, dann merkt man Kleist auf jeden Fall. So glaube ich, ist mein erster Kontakt zu Kleist durch diese Begegnung in der Stadt, im Stadtraum gekommen. Und natürlich während des Studiums habe ich mich für verschiedene Arbeitsbereiche interessiert, unter anderem Vermittlung, das ist für Geschichtswissenschaften naheliegend. Und habe am Kleist-Museum an einer Fortbildung für Guides teilgenommen, die eigentlich im Rahmen von dem Arbeitsbereich stattgefunden hat, den ich heutzutage betreue. Und dort habe ich gelernt, wie man so eine extrem vielschichtige Persönlichkeit wie Kleist vermitteln kann, näher bringen kann. Er ist unglaublich vielfältig und er ist für uns sehr gut verständlich und modern. Vieles, was vor 200 Jahren passiert ist, können wir heute ganz gut nachvollziehen und diese Herausforderung, das zu erklären, das hat mich irgendwie gereizt. Und so bin ich, auch wenn ich aus Osteuropa-Studien komme, zu Kleist gekommen.
Ja, also ich glaube, die Person Heinrich von Kleist müssen wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit vorstellen. Dafür ist er einfach zu bekannt dann doch. Es gibt auch zu seiner Biografie an anderer Stelle schon genug. Aber vielleicht zur Einführung wäre es ganz gut, wenn man nochmal so einen kurzen Abriss seines Lebens und Einordnung in die historische Zeit, auch seines literarischen Werks, hätte.
Veronika und ich machen beide öfters Führungen durch die Ausstellung. Also ich meistens auf Deutsch, manchmal auf Englisch, Veronika auch auf Ukrainisch oder Polnisch. Und unsere Standardführung dauert etwa eine Stunde. An einem Sonntag hatte ich Potsdamer Bildungsbürger zu Besuch und habe sie gefragt, wie viel Zeit sie haben. Dann habe ich dem auch 2 Stunden gewidmet. Also man könnte in der Tat sehr lang über die Biografie und das spannungsreiche und abwechslungsreiche Leben sprechen. Ganz kurz, Kleist in Frankfurt geboren, 1777, aufgewachsen in einer alten märkischen Adelsfamilie, die von Kleist, eine Familie, in der in der Regel erwartet wurde, dass der älteste Sohn in den Offiziersstand tritt. Also dass er sich im Militär betätigt. Um 1800 gab es etwa 50 von Kleist, die Offiziere in der preußischen Armee waren. Und das wurde auch vom Jungen von Kleist erwartet. Er ist schon mit 14 in die Armee eingetreten, 7 Jahre lang. Er war dann auch im Kriegsdienst während der Kriege Frankreichs gegen Preußen. Nach dem Basler Separatfrieden 1795 war er dann noch einige Zeit in Potsdam stationiert. Und in dieser Zeit hat seine Auseinandersetzung mit der europäischen Aufklärung begonnen. Ein Bildungsweg, Mathematik hat ihn besonders interessiert. Und er ist für sich zu dem Schluss gekommen, dass bei dem gegenwärtigen Zustand der preußischen Armee es für ihn nicht möglich ist, weiter dort zu bleiben, und hat seinen Abschied eingereicht. Ein relativ ungewöhnlicher Schritt, das musste auch vom König bewilligt werden. Das wurde ihm bewilligt mit dem Ziel, dass er sich dann stattdessen zum Staatsbürger heranbildet und nützlich für die preußische Verwaltung zum Beispiel wird. Das Ziel hatte er auch. Er hat dann ein Jahr in Frankfurt-Oder studiert an der damaligen Brandenburgischen Landesuniversität, sich verlobt, inoffiziell, denn er wusste nicht so recht, welchen Beruf er eigentlich haben sollte, in welche Richtung es beruflich gehen sollte. Es gibt so einen Brief von ihm, in dem er darüber schreibt, dass sie jetzt am 5-fachen Scheideweg steht, ob er Ökonom wird, ob er Diplomat wird, ob er Wissenschaftler wird. Und all das war nicht das Richtige. Und dann hat er eine große Krise, die galt früher immer als Kant-Krise, beeinflusst durch so eine gewisse Wissenschaftsskepsis, hat dieses Studium abgebrochen und dann fing eine große Reisezeit an. Eine etwas rätselhafte Reise nach Würzburg zum Beispiel und dann eine große Reise mit seiner Schwester nach Paris, die ihn dann als nächstes in die Schweiz geführt hat. Und in der Schweiz begann das eigentliche Schreiben Heinrich von Kleist. Die Familie Schroffenstein als erstes Theaterstück, dort auch auf einer Insel im Aargau entstanden. Und dieses Stück hat dann Christoph Martin Wieland, das hatte ich vorhin schon erwähnt, sehr geschätzt, hat ihn ermutigt, das weiterzuschreiben. Das zweite Stück von ihm, nämlich Robert Guiscard. Und dieses Stück war eine Tragödie. Kleist ist aber selber an diesem Stück gescheitert und hat dann in Paris sogar das Manuskript verbrannt. Also ein Autor der Extreme, das merkt man in den Briefen aus dieser Zeit, der immer weiter gesucht hat, immer weiter gereist ist. Weitere Stationen waren dann sein Versuch, doch nochmal im preußischen Verwaltungsdienst eine Anstellung zu finden in Königsberg. Auch das ist wieder gescheitert. Inzwischen hatte Napoleon Preußen besiegt und im besetzten Berlin wurde Kleist auf der Rückreise von Königsberg dann sogar in französische Haft genommen, musste einige Monate in französischen Gefängnissen verbringen. Und nach dieser Zeit hat er sich dann vollends entschieden, Schriftsteller zu werden. Hat ein Zeitschriftenprojekt begonnen mit Adam Müller zusammen in Dresden, den Phoebus. Das ist leider gescheitert, obwohl es ästhetisch sehr ambitioniert war, aus ökonomischen Gründen. Und später gab es noch verschiedene Versuche von ihm, durch Publikationsprojekte auch Geld zu verdienen. Er hat sich dem frühen Nationalismus auf eine gewisse Weise angeschlossen, also dem Widerstand gegen Napoleon in den napoleonischen Eroberungskriegen. Der versucht, dem etwas entgegenzusetzen und hatte da ein Publikationsprojekt in Österreich. Das konnte er aber nicht umsetzen und hat dann schließlich gegen Ende seines Lebens die Berliner Abendblätter herausgebracht. Eine an 6 Tagen erscheinende Zeitung, in der sehr viele lokale Themen in Berlin besprochen wurden. In dieser Zeit sind viele dieser bedeutenden Stücke, die eben heute noch auf deutschen Bühnen gespielt werden, entstanden. Letzter Gebrochene Krug ist das meistgespielte Stück Kleist auf deutschen Bühnen. Penthes Leer ist sehr bedeutsam, der Prinz von Homburg, im Grunde alle seiner Stücke. Und gleichzeitig ist er an einem Punkt gewesen, in dem es auch noch hätte weitergehen können. Aber dann hat er eben diese Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Er hat jemanden gefunden, Henriette Vogel, die bereit war, mit ihm in den Tod zu gehen. Davon kann man ausgehen. Und zusammen haben sie sich das Leben genommen. Vielmehr, er hat sie erschossen und danach sich selbst in einem relativ jungen Alter von 34 Jahren. Und er war immer noch ein von Kleist, jemand aus dieser Offiziersfamilie. Das war ein Skandal im damaligen Preußen. Zu Lebzeiten wurde er in seiner Bedeutung kaum erkannt und erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dann Kleist in seiner ganzen Wichtigkeit gewürdigt als jemand, der der Moderne, der literarischen Moderne den Weg bereitet hat. Es ließe sich, wie gesagt, auch 2 Stunden etwas über Kleist sagen, aber ich denke, das ist jetzt gut für den Abriss und wir kommen sicher auf einige Punkte bei den nächsten Fragen noch zu sprechen.
Wir wollen uns ja heute seinem Leben vor allen Dingen im Hinblick auf seine Verbindung zu Brandenburg und Berlin widmen. Wir sind ja schließlich auch die Historische Kommission zu Berlin. Also gewissermaßen dem Anfangs- und dem Endpunkt seines Lebens. Auf der Website des Kleist-Museums wird er ja auch als berühmtester Sohn Frankfurts beschrieben. Sie haben es vorhin auch gerade schon ihn so beschrieben. Wie also waren seine Beziehungen zu seiner Heimat? Welche Rolle hat die Stadt Berlin, die Region Brandenburg für ihn gespielt und er auch für sie?
Kleist als der berühmteste Sohn Frankfurts. Frankfurt ist sogar auch Kleiststadt. Auf einem Teil der Homepage der aktuellen Stadt Frankfurt-Oder ist das auch so markiert. In den letzten Jahren sind andere Bezeichnungen dazu gekommen. Doppelstadt zum Beispiel, dies und jenseits der Oder zusammen mit Swubitzee. Aber Kleist ist sehr präsent. Wie Veronika auch schon sagte, es gibt diese Kleist-Route durch die Stadt, verschiedene Stationen, an denen an ihn erinnert wird. Jetzt ist es so, dass in seiner literarisch produktiven Zeit Kleist nicht mehr in Frankfurt war. Also wie ich vorhin sagte, in der Schweiz hat er mit der Familie Schroffenstein begonnen und er dann immer nur noch für einige Tage zurückgekehrt ist in diese Stadt. Insofern ist die Beziehung zu seiner Heimatstadt etwas zwiespältig, aber für die Frankfurter Geschichte ist die Auseinandersetzung mit Kleist um 1800 sehr wichtig, auch weil man dadurch in die wechselhafte Geschichte dieser Stadt, die um 1800 sehr wichtig ist, eine Messestadt, eine Garnisonstadt, nach Berlin und Potsdam die wichtigste Stadt in Brandenburg und eine Stadt, die eben auch kulturell vielfältiger war, als man das heute vielleicht denken möchte. Also es gab eine große jüdische Gemeinde dort. Es gab polnische Händler, die zu Messezeiten immer nach Frankfurt kamen, die dann bei Juden in der Stadt oft unterkamen und dort ihre Waren verkauften. Es gab eine hugenottische Gemeinde, die auch einen eigenen Kirchenanbau hatte. Und es gab eben die Garnison und etwa 2000 Soldaten, Offiziere, Militärangehörige, die dort lebten. Und diese Bedeutung der Stadt in dieser Zeit wird dann eben auch über die Beschäftigung mit der Biografie Kleist deutlich. Auch der Biografie seiner Eltern. Sein Vater war ja selber Offizier, Joachim von Kleist, und war eben dort in dieser Garnison stationiert, hat dort auch das Haus erworben, in dem Kleist geboren wurde, in dem Kleist aufgewachsen ist. Neben der Martinenkirche, die auch heute noch eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Frankfurt-Oder ist, heute ist ein neues Haus dort gebaut worden. Dort wird wieder erinnert werden an Kleist. Und es gibt sehr viele Institutionen in Frankfurt-Oder, die auch nach Kleist benannt sind.
Man sieht Kleist sofort, wenn man in Frankfurt-Oder ankommt. Am Bahnhof wird man mit einem großen Banner mit einem Kleist-Porträt begrüßt. Und so versteht man sofort, man ist in der Kleiststadt angekommen. Die Stadt Frankfurt hat tatsächlich in den 2010er Jahren die Bezeichnung Kleiststadt genutzt. Und auf manchen offiziellen Papieren wie Meldebescheinigung oder sowas kann man auch bis heute das Logo von der Kleiststadt Frankfurt-Oder sehen. Heute ist das tatsächlich eher Doppelstadt Frankfurt oder Swubitz, also der Fokus wurde verschoben, aber Kleist ist ein Teil der offiziellen Wahrnehmung der Stadt. Und natürlich neben den Orten, die einen direkten Kleistbezug haben, wie sein Geburtshaus oder die Alte Universität, gibt es ja auch zahlreiche Orte, die den Bezug zu Kleist in ihrem Namen haben. die aber nicht unbedingt mit Kleist zu tun haben. Die Kleist-Oberschule, der Kleist-Park, selbst die Kleist-Apotheke. Ich beginne oft meine Führung oder Vermittlungsprojekte mit der Frage, welche Kleist-Orte kennt man, und die Kleiststraße oder den Kleist-Park kennt man schon und das wird genannt, also jedem ist Kleist irgendwie bekannt. Auch wenn man immer wieder Leute trifft, die zwar aus Frankfurt kommen, aber im Museum nur im Rahmen der Schulbildung waren und ja, vielleicht sogar nicht mal waren.
Um das zu ergänzen und dann eben noch auf die anderen beiden Orte zu kommen, also Berlin und die Region Brandenburg. Berlin hat für den jungen Kleist eine Rolle gespielt. Wir wissen sehr vieles nicht über seine Kindheit und seine Jugend, aber wir wissen, dass er 6 Monate mindestens in Berlin verbracht hat. Es wurde immer wieder darüber nachgedacht, ob er dort auch ans französische Gymnasium gegangen ist. Das können wir nicht sicher sagen, aber wir wissen, dass er bei Cattell, einem hugenottischen Prediger, dort untergekommen war. Und auch später hat die Stadt Berlin für ihn eine sehr wichtige Rolle gespielt. Er hat nach Abbruch seines Studiums Zeit in Berlin verbracht. Er hat sich dort auch an den damaligen Minister Struensee gewendet und versucht, einen Eingang in die preußische Verwaltung zu finden und hat versucht, an verschiedenen Sitzungen teilzunehmen, um zu sehen, ob der Verwaltungsdienst für ihn das Richtige ist. Auch das hat er dann letztendlich wieder verworfen. Aber das war eben die Zeit, in der Berlin als Metropole in Preußen eine Rolle für ihn gespielt hat. Und dann, wie schon gesagt, später gegen Ende seines Lebens kamen dann die Berliner Abendblätter, in der er sich noch einmal ganz, ganz ausführlich mit dieser Stadt beschäftigt hat, mit dem, was in dieser Stadt gerade passiert. Wir hatten kürzlich eine sehr schöne Ausstellung unserer Kollegin Viviane Meyer-Drees zu den Berliner Abendblättern. Dort gab es eine Station, wo ein kleines Modell eines Heißluftballons gezeigt wurde. Es gab dort einen industriellen Clausius, der immer wieder Flüge mit dem Heißluftballon unternommen hat. Und Kleist hat quasi wie eine Reportage ganz nah an diesen Ballonflug entlang Berichterstattung geleistet. Es gab dann die berühmte Berichterstattung zu einer Mordbrennerbande, die in Berlin ihr Unwesen getrieben hat. Das hieß, es wurden immer wieder Häuser angezündet und in dem allgemeinen Chaos, das dadurch entstand, wurden dann Gegenstände entwendet. Und so hat Kleist die Lokalpresse von Berlin mitgeprägt. Er ist letztendlich mit diesem Projekt aus verschiedenen Gründen gescheitert. Auch weil er sich mit dem damals sehr wichtigen Theaterdirektor Iffland angelegt hat und dann keine Theaterrezension mehr publizieren durfte. Aber diese Zeit ist wohl die intensivste im Verhältnis von Kleist und Berlin. Die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft hat dazu letztes Jahr auch eine Tagung veranstaltet im November. Kleist und Berlin. Und dieses Jahr im Kleist-Jahrbuch werden wir die Tagungsbeiträge dort veröffentlichen. Was Brandenburg angeht, es gibt dieses berühmtes Stück von Kleist, das gerade an der Schaubühne gespielt wird, Der Prinz von Homburg. Und in diesem Stück geht es um einen jungen Offizier, der im Kampf seine eigene Befugnis überschreitet. In der Schlacht von Fehrbellin, Kleist verlegt das also in die Anfangszeit der Geschichte Brandenburgs, der Geschichte Preußens. Und in dieser Schlacht von Fehrbellin überschreitet der Prinz von Homburg seine Kompetenzen. Entgegen dem Befehl stürmt er mit seinen Reitern los. Das führt letztendlich zum Sieg, bedeutet aber auch, dass ihm eigentlich die Todesstrafe blüht. Und in diesem Stück gibt es einen Kurfürsten, der ihn einerseits mit dieser Todesstrafe bedroht, andererseits auch bereit ist, seine militärische Leistung zu würdigen. Da werden so viele Themen verhandelt, die für die Geschichte Brandenburgs und die Vorgeschichte Preußens so eine wichtige Rolle spielen. Und ich denke, das ist ein Stück, das die brandenburgische Geschichte auch mitgeprägt hat in seiner Rezeption. Man sollte auch nicht verheimlichen, dass das Stück oft sehr stark nationalistisch und militaristisch gelesen wurde. Es gibt diesen berühmten Satz, in Staub mit allen Feinden Brandenburgs, der am Ende des Stückes fällt. Und in etwas einseitigen Lektüren wurden alle ambivalenten Momente des Stückes, also dass der Homburg auch ein Wachträumer ist und jemand, der mit seiner eigenen Pflicht hadert, herausgenommen. Und zur Zeit der Nationalsozialisten wurde der Prinz von Homburg sehr stark als nationalistisches, militaristisches Stück, das ermutigt, andere zu unterwerfen, inszeniert. Heute, wie gesagt, an der Schaubühne wird das gerade von Jette Steckel inszeniert. Heute wird das Stück viel ambivalenter inszeniert. In dieser aktuellen Inszenierung zum Beispiel verschmilzt der Prinz von Homburg mit Kleist an manchen Stellen. Also sie hat verschiedene Zitate Kleist aus seinen Briefen, in denen er sehr kritisch sich äußert zum zeitgenössischen Militärwesen. Und auch seine Entscheidung, aus dem Soldatenstaat auszutreten, werden Homburg in den Mund gelegt und am Ende erschießt sich Homburg sogar. Also Homburg wird quasi zu Kleist und damit gibt es einen neuen Kommentar zu dieser berlin-brandenburgischen preußischen Geschichte, was zeigt, dass eben Kleist in der Region immer noch als ein Autor wahrgenommen wird, der etwas zu sagen hat.
Ich würde gerne zur Rezeption Kleists was ergänzen. Adrian hat schon gesagt, Kleist gehört zu den meistgespielten deutschen Autoren auf den Theaterbühnen. Ich habe hier die Statistik des Deutschen Bühnenvereins mitgenommen. Das ist die Werkstatistik für die Spielzeit 2021-22, in der 373 Spielstätten in Deutschland berücksichtigt werden. Und da sehen wir erstaunlicherweise, dass Kleist tatsächlich auf Platz 2 ist mit 19 Inszenierungen auf den deutschen Bühnen. Auf Platz 1 ist Franz Kafka mit 22 Inszenierungen. Wobei wir natürlich wissen, das Kafka-Jahr spielt eine große Rolle. Und Kafka ist zwar ein deutschsprachiger Autor, aber eben nicht aus dem, was wir als Deutschland heute bezeichnen. Also Kleist ist tatsächlich ganz oben. Johann Wolfgang von Goethe ist auf Platz 3 mit 15 Inszenierungen. Also haben wir einen schönen Beweis, dass Kleist tatsächlich so beliebt ist.
Ja, Wahnsinn. Also selbst Goethe noch übertrumpfend, das ist ja schon eine Leistung.
Und tatsächlich hat Kafka ja gar keine Bühnenwerke geschrieben, sondern bei Kafka handelt es sich also ausschließlich um Adaptionen seiner Romane, zum Beispiel Der Prozess, das Schloss, die dann auf die Bühne kommen. Bei Kleist gibt es das auch mit Michael Kohlhaas, aber die Statistik zeigt, dass, was die genuinen Theaterstücke angeht, tatsächlich Kleist der meistgespielte ist.
Ja, Stichwort Kleist und heute kommen wir jetzt mal zum Kleist-Museum selbst, dem größten Literaturmuseum in Brandenburg. Das Museum an sich ist ja auch selbst ein historisches Exponat gewissermaßen. Es ist nämlich in der ehemaligen Garnisonsschule von Frankfurt-Oder untergebracht. Wie sah denn die Entstehung und die Entwicklung des Museums selbst und seiner Sammlung aus?
Das Museum ist in der Garnisonsschule untergebracht, in der Tat, und das seit Ende der 1960er. Es war so, dass es schon viel früher zwei Gedenkzimmer für Kleist gab, nämlich schon seit 1922. Wie ich sagte, die Begeisterung für Kleist und seine Würdigung setzte Anfang des 20. Jahrhunderts richtig ein. Das waren Autoren gerade wie Franz Kafka. Kafka hat den Michael Kohlhaas zum Beispiel sehr geschätzt und dann in der Folge wurde auch ein Kleist-Preis instituiert. Dieser Kleist-Preis ging an heute sehr bekannte Autoren der Zeit wie Robert Musil oder Alfred Döblin. Und parallel dazu wurde auch die Kleist-Gesellschaft gegründet, und zwar in Frankfurt-Oder 1920. Ihr Präsident war Georg Mindepoe, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen werden. Und im Rahmen dieser Gründung der Kleist-Gesellschaft wurde dann auch dieses erste Kleist-Museum, könnte man sagen, diese Gedenkzimmer in seinem Geburtshaus gestiftet. Diese beiden Gedenkzimmer waren offenbar sehr stark zusammengewürfelt, was das Inventar anging. Es gab dort eine Totenmaske von Kleist, die aber nur eine angebliche Totenmaske war. Es gab dort Barockmöbel und alles hatte nicht den musealen Anspruch von heute, sondern wollte eher so eine Authentizität schaffen, die es ja aber bei Kleist kaum gibt, weil so wenige persönliche Gegenstände überliefert sind. Dieses erste Kleist-Museum wurde dann 1937 verlegt in das damalige Oderlandmuseum im sogenannten Lienau-Haus. 1945 wurde das Lienau-Haus zerstört und auch das Geburtshaus von Heinrich von Kleist verbrannte. Diese beiden Orte waren also keine Museumsorte mehr. Nach dem Krieg gab es dann zunächst eine Pause, aber mit dem Wiederaufbau gab es einen neuen Anlauf für ein Kleist-Museum. Das war zunächst in der Stadtbibliothek angesiedelt für 10 Jahre und dann wurde eine Kleist-Gedenkstätte gegründet in DDR-Zeiten. Kleist galt in dieser Zeit oft auch als ein Autor, der eher rückständig ist, nicht progressiv. Die marxistische Literaturkritik hatte Kleist oft seinen Konservatismus vorgeworfen und tatsächlich war er auch von den Nationalsozialisten sehr stark als nationalsozialistischer Autor als Vorreiter des Nationalismus und des Nationalsozialismus gelesen worden. Deswegen war es kein Wunder, dass die neue sozialistische Gesellschaft Kleist gegenüber sehr skeptisch war. Aber dann hat man ihn doch erkannt in seiner Bedeutung, in seiner Ambivalenz, auch in der sozialkritischen Dimension und deswegen dann die Bereitschaft, wirklich eine Forschungs- und Gedenkstätte für ihn zu schaffen, die dann seit 1969 in dieser alten Garnisonsschule bestand. Und auch eine Erfolgsgeschichte war, viele Besucher hatte aus der ganzen DDR-Schulklassen kamen dorthin und es gab eine kontinuierliche Kleist-Forschung, die dort auch angesiedelt war. Eine Besonderheit für ein Museum. Das ist nicht immer der Fall.
Leider, ja.
Und dann in den 1990ern wurde diese Institution weitergeführt und zunächst ein Verein. Inzwischen, seit 2019, sind wir die Stiftung Kleist-Museum, eine Landesstiftung, finanziert aus Mitteln von Bund, Land und Stadt Frankfurt-Oder und haben deswegen einen neuen Status. Es gab zum Kleistjahr 2011 den Spatenstich für einen Anbau an die alte Garnisonsschule. 2013 wurde der Neubau fertiggestellt und seitdem hat das Kleist-Museum deutlich mehr Platz, mehr Räume, Platz für Konferenzen, zusätzliche Ausstellungsräume, Sonderausstellungsräume. Genau. So viel also zu einem Abriss zur Geschichte dieses Museums. Gäbe es noch viel mehr zu sagen und wird auch noch viel mehr gesagt werden. Denn zu meinen Aufgaben am Kleist-Museum gehört es auch, die Geschichte der Kleist-Institution, also der alten Kleist-Gesellschaft, der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft und des Museums selbst zu erforschen.
Vielleicht noch dazu, seit 2013 kann man unsere Dauerausstellung Rätsel, Kämpfe, Brüche besichtigen und das kann man bis 2026 tun. Denn 2027 werden wir eine neue Dauerausstellung bekommen, pünktlich zum 250. Jubiläum von Heinrich von Kleist. Wie Adrian schon angesprochen hat, besteht das Museum aus zwei Bauten. Das ist der Altbau und der Neubau. Und die Dauerausstellung befindet sich in beiden Gebäuden. So verbindet man auch räumlich die Gegenwart und die Vergangenheit und erzählt von Kleists Literatur und Kleists Leben getrennt.
Genau so ist es. Und was ich gerne noch ergänzen möchte, diese ehemalige Garnisonsschule stammt genau aus dem Jahr 1777. Es war damals eine Schule, die von Leopold von Braunschweig eingerichtet wurde. Leopold von Braunschweig war der Stadtkommandant. Er ist auf tragische Weise bei einem Oderhochwasser umgekommen und galt dann eine Zeit lang als ein Held der Stadt, der aufopferungsvoll Bürger in Frankfurt gerettet hat. Heute sieht man das ein bisschen weniger enthusiastisch und ist sich auch nicht sicher, was er genau bei diesem Oderhochwasser geleistet hat. Aber diese Schule passt als Ort für das Kleist-Museum eben deswegen sehr gut, weil ja der Vater Heinrich von Kleist selber im 15. Infanterieregiment Offizier war und weil Kleist selber in diesem militärischen, soldatischen Kontext aufgewachsen ist.
Sie haben die Dauerausstellung ja gerade schon angesprochen. Was ist denn da quasi der Schwerpunkt oder was ist der Schwerpunkt auch der Sammlung des Museums und das Konzept, das hinter der Vermittlung steht?
Das Konzept des Museums, das sieht man sehr deutlich, hat bestimmte Kontinuitäten und Innovationen. Wie gesagt, seit 1969 diese Gedenk- und Forschungsstätte. Es war immer Teil der Idee des Kleist-Museums, auch schon zu Zeiten der Gedenk- und Forschungsstätte, dass die museale Forschung und die wissenschaftliche Forschung eng verzahnt werden sollen. Und deswegen gab es damals auch verschiedene Konferenzen, die dort stattfanden. Es gab eine Publikationsreihe, in der neue Erkenntnisse aus der Kleist-Forschung publiziert werden konnten. Was zu dieser Zeit gemacht wurde, war auch Kunst, natürlich vor allem aus der DDR anzukaufen, in der Kleist rezipiert wird. Was nicht immer üblich ist, dass auch Kunst neu in Auftrag gegeben wurde. Also es wurden neue Kunstwerke zu Kleist beauftragt von bekannten DDR-Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben zum Beispiel eine sehr schöne Penthesilea, ein Gemälde von Penthesilea in der Sammlung. Das ist etwas, was in der Museumspolitik seither eine weniger wichtige Rolle spielt und was auch nicht immer üblich ist für die Aufgaben eines Museums. Im Konzept des Museums spielt auch heute diese Verzahnung von Forschung und Wissenschaft eine große Rolle. Wir werden zum Beispiel dieses Jahr eine Biografietagung haben, wo es darum geht, wie Biografien in Museen ausgestellt werden und wie Biografien in Büchern dargestellt werden. Das zu verzahnen und darüber zu sprechen, was macht eigentlich museale Biografik, was macht wissenschaftliche Biografik, was macht literarische Biografik aus. Dieser Strang geht in jedem Fall weiter. Man merkt auch an unserer aktuellen Dauerausstellung, die sehr wissenschaftlich fundiert ist, dass bei uns jede Ausstellung auch ein Forschungsprojekt ist. Das kann man auch sehr gut sehen an der Ausstellung zu Kleists älterer Schwester oder Halbschwester Ulrike von Kleist. Die Kuratorin Barbara Gribnitz hat dafür Quellenarbeit geleistet, neue Erkenntnisse geschaffen und stellt Dokumente aus, die das Leben dieser Schwester Kleist, die viel mehr war als das. Sie hat länger als er gelebt. Sie hat eine Mädchenschule in Frankfurt gegründet. Sie war in der Singakademie. Sie wurde Bürgerin der Stadt. All diese Aspekte werden dort gezeigt und das erforderte eben eine intensive Forschung vorher.
Neben der Dauerausstellung haben wir auch mehrere Sonderausstellungen jedes Jahr, 2 bis 4 Sonderausstellungen, die tatsächlich ganz unterschiedliche Themen berühren, von der Forschung zu einzelnen Aspekten bis zu Vermittlungsexperimenten. Die nächste Sonderausstellung, die für den Herbst geplant ist, ist eine Experimentausstellung, in der viel Bürgerdialog geplant ist und viel Interaktion mit unseren Besucherinnen und Besuchern. Wir hatten auch eine spannende Sonderausstellung Wir und Kleist 2023, die ein großes Experiment in Vermittlung war, mit der Adrian Rubanus, der die Ausstellung kuratiert hat, versucht hat, neues Publikum ans Museum zu gewinnen. Die Ausstellung wurde explizit sehr zugänglich gestaltet und es wurden Themen behandelt, die zu denen jeder eigentlich Bezug hat, wie Leben oder Liebe oder Glück. Also etwas, was sehr naheliegend ist, was auch Kleist beschäftigt hat im Alter von 21 Jahren. Es ging da hauptsächlich um seine Studienzeit in Frankfurt-Oder. Mit den Sonderausstellungen versuchen wir, neues Publikum zu gewinnen und neue Themen anzusprechen, für die es in anderen Projekten nicht genug Raum gibt.
Es ist ja auch generell ein Trend, gerade bei den Museen, alles ein bisschen interaktiver, irgendwie bürgernäher zu gestalten und so ein bisschen mehr, ich sag mal, Leben in eine Ausstellung zu bringen. Ein besonderer Bereich der Vermittlungsarbeit im Kleist-Museum ist ja auch das Programm Kleist grenzenlos, das Sie, Frau Weisheimer, leiten. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff?
Kleist grenzenlos ist ein Projekt im Programm 360 Grad Fonds für Kulturen der Neuen Stadtgesellschaft der Kulturstiftung des Bundes. Und in diesem Programm werden insgesamt 39 Institutionen deutschlandweit gefördert. Es sind 16 Museen, 13 Theater, 8 Bibliotheken, eine Musikschule und ein Sinfonieorchester. Aber wir sind dabei die einzige Einrichtung aus Brandenburg, die an diesem Programm seit 2019 teilnimmt. Und mit dem Projekt Kleist grenzenlos versuchen wir, unser Programm diversitätssensibler zu gestalten, neue Zugänge zu öffnen, neues Publikum einzuladen oder den Besuch im Museum fürs Publikum ermöglichen, dass das Museum nicht unbedingt so zugänglich findet. Wir machen verschiedene Angebote in Fremdsprachen und arbeiten viel mit polnischem oder ukrainischem Publikum zusammen, aber auch in anderen Sprachen. Wir hatten schon Führungen, die in 5 Sprachen gleichzeitig stattgefunden haben und versuchen, das Museum dadurch zugänglicher zu machen. Wir arbeiten nicht nur mit Fremdsprachen, wir arbeiten auch mit verschiedenen Altersgruppen. Wir haben Veranstaltungen, die explizit für Erwachsene gerichtet sind. Wir haben auch immer mehr Kinderveranstaltungen und ermöglichen auch den Zugang für Kinder, die nicht unbedingt Deutsch sprechen, also mit begleitender Sprachmittlung oder Übersetzung. Wir versuchen, Kleist näher zu bringen und nicht nur zu geben, sondern auch zu nehmen. Wir laden Menschen ein, an der Gestaltung des Museums mitzuwirken. Wir richten auch interaktive, partizipative Projekte aus, an denen Menschen auch teilnehmen können und sich in die Rolle der MultiplikatorInnen versetzen können. Also beispielsweise hatten wir 2 Storytelling-Projekte, in denen wir Menschen aus der Stadtgesellschaft geschult haben, Guides in unserer Ausstellung zu werden und eigene Führungen durch unsere Dauerausstellung zu machen zu den Themen, die sie interessieren. Und das haben wir bei unserem letzten Anlauf im letzten Jahr in mehreren Sprachen gleichzeitig gemacht, sodass Führungen in insgesamt 6 Sprachen entstanden sind und ja, Menschen das Museum besuchen konnten, die Kleist, der so wichtig für die deutsche Literatur und die deutsche Sprache ist, auf einmal verstehen konnten.
Also ein bisschen auch ein kulturüberbrückendes Projekt.
Ich möchte gerne noch ergänzen, ich hatte das Privileg, dass ich eine Zeit lang dieses Projekt in einer Übergangsphase vertreten durfte. Und ein schönes Zeichen für die Idee dieses Projektes ist für mich dieser Tisch, den wir in der Ausstellung Wir und Kleist hatten. Es gab da einen großen runden Tisch, den die Ausstellungsgestalter in 3 Teile geteilt hatten, die auseinanderziehbar waren. An diesem Tisch haben Comic-Workshops stattgefunden. Wir hatten 3 Künstlerinnen, die verschiedene Comics entwickelt haben, die Kleist in die Jetztzeit projizieren. Zum Beispiel einer von Burcu Türker, in dem es darum ging, wie Kleists Gender-Konzepte auf uns heute wirken, in der diese auch etwas kritisch subvertiert wurden. Und dieser runde Tisch steht heute in Swupfurt. Swupfurt ist ein Ort der Begegnung in Frankfurt-Oder, den ein Künstler namens Michael Kurzwelli erfunden hat, in dem sich sehr viele migrantische Gruppen treffen, Projekte machen und einen wöchentlichen Stammtisch haben. Und wir haben ihnen diesen Tisch dann überlassen. Sie haben ihren Stammtisch auch einmal bei uns im Museum in der Ausstellung gemacht. Und dieser Tisch ist jetzt dort. Die 3 Comics, die wir gestalten ließen von den Künstlerinnen, von denen hängen jetzt einige in der Volkshochschule. Es gab auch einen Kartentisch, auf dem eine Karte Frankfurt-Oders abgebildet war. Und an manchen Orten hat man gesehen, wie sie heute aussehen und wie sie damals aussehen. Dieser Kartentisch steht jetzt im Stadtarchiv. Also die Idee, sich nach außen zu öffnen, mit den anderen Institutionen zu kooperieren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die haben wir versucht, auf diese Weise umzusetzen. Und Veronika führt das jetzt eben in verschiedene Richtungen weiter.
Eine Wahnsinnsvielfalt für so ein gar nicht so großes Museum. Wir haben es ja schon gehört, neben den Vermittlungsarbeit und den Ausstellungen wird ja am Museum auch noch aktiv geforscht. Es ist quasi das Herz der Kleistforschung in Deutschland. Kann man das so sagen?
Das Museum gehört zum Herzen der Kleistforschung in Deutschland zusammen mit der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft. Die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. Die gegenwärtige Präsidentin ist Anne Fleig, eine Professorin für Literaturwissenschaft für Germanistik an der Freien Universität Berlin. Wir geben gemeinsam das Kleist-Jahrbuch heraus. 3 Herausgeberinnen und Herausgeber kommen aus der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, 3 aus dem Kleist-Museum, aus der Stiftung Kleist-Museum. Und so gestalten wir gemeinsam dieses Organ der Kleist-Forschung paritätisch und dadurch sind wir eben mit am Herzen der aktuellen Forschung. Ich darf nächstes Jahr eine Ausstellung kuratieren zum Thema Kleist und Musik. Darauf freue ich mich sehr. Und im Rahmen dieser Ausstellung wird auch die Jahrestagung der Gesellschaft zusammen mit dem Museum stattfinden, auch zu diesem Thema von Musik bei Kleist und in der Kleist-Rezeption. Und so gehören wir zu diesem Herzen der Kleist-Forschung eben zusammen mit der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft. Ein Teil meiner Stelle ist die Schnittstelle zu dieser Gesellschaft. Da gibt es immer verschiedene Kooperationen. Wir werden auch dieses Jahr noch eine kleine Sensation haben. Mehr dürfen wir noch nicht verraten.
Spannend.
Die wir dann auch in Kooperation präsentieren und vorstellen im Kleist-Jahrbuch und wie gesagt auch etwa die Tagung in Berlin. Ich bin auch Redakteur des Kleist-Jahrbuches, qua meines Amtes und damit ganz nah dran an den aktuellen Entwicklungen. Besonders liegt mir der Rezensionsteil des Kleist-Jahrbuches am Herzen. Und dort sorge ich immer dafür, dass viele der aktuellen Publikationen besprochen werden. Für meine eigene wissenschaftliche Karriere war es immer sehr wichtig und hat mich weitergebracht, selber auch zu rezensieren. Deswegen ermutige ich auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hier sich zu engagieren und Rezensionen zu verfassen. Es gibt ein Nachwuchsnetzwerk der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, mit dem wir auch im Kontakt sind. Und so gibt es da viele schöne Kooperationen. Und wir sind auch ein Ort, mit dem wir neue Impulse in die Forschung geben. Zum Beispiel mit einem Tagungsband, den wir herausgegeben haben, Diversität und Darstellung. Veronika Weisheimer hat dazu auch eine Veranstaltung organisiert in Kooperation mit Professor Andrea Allerkamp an der Viadrina. Und in diesem Tagungsband werden viele Fragen gestellt, die die Öffnung der Museen und der Literaturwissenschaft betreffen. Auch die Fragen, wo diese Öffnung eben noch nicht stattgefunden hat, also welche Grenzen, welche Schließungen hier noch bestehen. Und dieser Band hatte gute Besprechungen und wird jetzt rezipiert. Es wird darüber gesprochen, wie man mit dieser doch eher kolonialen Haltung, die Kleist in seiner Erzählung Verlobung in St. Domingo einnimmt, wie man damit umgeht, wie man alte Texte neu denkt. Zu dieser Forschung und Vermittlungsarbeit haben wir auch noch ein Publikationsorgan, das ein bisschen dazwischen steht, nämlich die Bundbücher. Diese Bundbücher bestehen schon sehr lange. Es geht dort immer um Orte in Brandenburg, die mit Literatur zu tun haben. Es kann auch Kafka sein oder Binat, aber eben auch Kleist. Und dieses Jahr haben wir ein sehr schönes Bundbuch, das bald erscheinen wird. Unsere Kollegin Milena Reuker, die auch die neue Dauerausstellung kuratieren wird, hat ein Bundbuch zu Kleist und Berlin gemacht. Das möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen im Kontext, in dem wir jetzt uns hier befinden.
Das wäre wahrscheinlich schon die Hälfte unseres Podcasts quasi, wird ja gerade abgehandelt. Und in Ihrem aktuellen Forschungsprojekt, Herr Rubanus, beschäftigen Sie sich ja derzeit mit Georg Minde-Pouet, dessen Nachlass auch im Kleist-Museum liegt. Könnten Sie ein paar Worte zu diesem Projekt sagen? Also wer war der Mann, was hat er gemacht und warum liegt sein Nachlass überhaupt bei Ihnen in Frankfurt-Oder?
Georg Minde-Pouet ist eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Er ist zentral für die Kleist-Forschung in deutschsprachigen Bereich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war jemand, der bei Erich Schmidt promoviert wurde. Und Erich Schmidt war zu seiner Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Germanistikprofessor, der ein sehr großes und gutes Netzwerk hatte. Minde-Pouet hat dann aber eine Bibliothekslaufbahn eingeschlagen, hat die Deutsche Bibliothek in Leipzig geleitet, ist dort aus persönlichen Gründen entlassen worden. Er hat sich offenbar unehrenhaft verhalten. Er hat offenbar auch Mitarbeiterinnen belästigt und sich sogar strafbar gemacht. Also auch eine etwas schwierige, windige Persönlichkeit, könnte man sagen. Und hat dann ganz auf Kleist gesetzt. Er hat diese Kleist-Gesellschaft mitgegründet, geleitet, war deren Präsident und hat von Anfang an dort Kleist als nationalen Autor stark gemacht. Also er gehört zu denjenigen, die diese nationalistische Kleist-Rezeption stark weiterverfolgt haben, während es eben auch eine andere, eher linke Kleist-Rezeption gab, die andere Wege ging. Minde-Pouet hat er diesen Kleist, der ein Vorbild für die Deutschen sein sollte, der in seiner nationalen Mission betont wurde, in den Vordergrund gerückt. Die Gründung des alten Kleist-Museums begleitet er deswegen auch mit dem Vortrag Kleist-Einführer für unsere Zeit. Aber Minde-Pouet, das klingt jetzt alles eher negativ, Minde-Pouet war auch ein akribischer Biograf Kleist. Er hatte ein großes Korrespondenznetzwerk. Er hat sehr viele Kontakte geknüpft zu der Familie von Kleist und ihm gelang es, verschiedene Briefe ausfindig zu machen, manche sogar zu erwerben oder als Leihgaben der Familie von Kleist für die Kleist-Bibliothek in Frankfurt-Oder zu gewinnen. Und seine Forschungen hat er betrieben in sehr, sehr vielen Notizen und Aufzeichnungen, die eben auch heute noch für die Kleist-Forschung wertvoll sind. Also einerseits jemand, der für diese biografische Forschung eine wichtige Rolle spielt, andererseits jemand, der Kleists Nationalismus so stark in den Vordergrund gerückt hat. Und dann das nächste Kapitel, ab 1933, hat er die Kleist-Gesellschaft, man kann sagen, komplett gleichgeschaltet, hat in vorauseilendem Gehorsam die Juden und Freimaurer gefordert, auszutreten aus dieser Gesellschaft. Und hat Kleist als quasi in Anführungszeichen ersten nationalsozialistischen Autor stark gemacht. Das lässt sich in seinem Nachlass sehr gut nachverfolgen, weil dort auch seine kompletten Korrespondenzen 33 bis 45 als Präsident der Kleist-Gesellschaft nachvollziehbar sind. Dieser Nachlass und das damit verbundene Kleist-Material, das noch weiter über Minde-Pouet hinaus eine große Kleist-Bibliothek umfasst, war dann in der sogenannten Amerika-Gedenkbibliothek, dann in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin und kam dann in den 1990ern als Dauerleihgabe zu uns ans Museum. Und seither wird das bei uns erforscht. Es gibt auch eine umfangreiche Dokumentation der wichtigsten Forschungen Mendepoes, das sogenannte Kleistmaterial, in einer Publikation. Und meine Aufgabe ist es, sich diesen Nachlass noch einmal zu nähern, die noch nicht erschlossenen Teile zu erschließen, den Briefwechsel zu untersuchen, auch eine kritische Geschichte der Kleist-Rezeption zu schreiben, eine kritische Geschichte der nationalistischen und nationalsozialistischen Kleist-Rezeption und sich zu fragen, wie hängen Wissenschaft und Ideologie zusammen. Erste Forschungen haben nämlich gezeigt, dass an manchen Stellen auch gewisse Mythen verbreitet wurden, von denen Mendepoe in früheren Zeiten eigentlich wusste, dass sie falsch sind und er nicht konkret Einhalt geboten hat. Zum Beispiel gab es einen Publizisten, Saul Ascher, dem nachgesagt wurde, dass er Kleist nach seinem Suizid in einer Zeitung verhöhnt hat, in einem konkreten Zitat. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass dieses Zitat gar nicht von Saul Ascher stammt. Es wurde aber in nationalsozialistischer Zeit ihm immer zugeschrieben, weil er eben jüdisch war und sehr stark antisemitisch gelesen. Und solche Mythen halten sich manchmal lange in der Forschung. Meine Aufgabe ist auch zu sehen, wie hat also diese nationalsozialistische Ideologisierung der Kleist-Forschung vielleicht Kontinuitäten gehabt, auch nach 1945.
Ja, vielen Dank schon mal also für den Einblick in die Forschung und in die Vermittlung um Kleist. Und zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage an Sie beide. Was ist denn im Museum so Ihr Lieblingsstück? Gibt es da irgendwie ein spezielles Exponat, wo Sie mit was Besonderes mit verbinden oder irgendwas, was Ihnen besonders gefällt?
Ich möchte gerne zur Sonderausstellung Wir und Kleist zurückgehen. Wie gesagt, war das ein Versuch, Gegenwart und Vergangenheit zu verbinden. Es ging um Kleists Leben als Studenten Frankfurt-Oder und generell ums Leben in Frankfurt-Oder um 1800. Um dieses Thema zugänglicher zu machen, wurde im Rahmen der Ausstellung mit Künstlerinnen und Künstlern kooperiert, die Kleists Themen rezipiert haben und zu Kleists Themen eigene Werke erschaffen haben. So wurde mit Ken Yamamoto zusammengearbeitet. Er ist Spoken Word Poetry-Macher, also ist schreibender Künstler, selbst mit japanisch-deutschem Hintergrund, in Frankreich geboren und aufgewachsen. Mittlerweile lebt er in Berlin und ist auch in Frankfurt als Moderator von Poetry Slam-Veranstaltungen gut bekannt. Er hat für die Ausstellung einige Gedichte verfasst, in denen er auf Kleists Themen wie Leben, Liebe und Glück eingeht. Und ich möchte gerne ein Stück davon teilen. Als Kleist sich entschieden hat, aus dem Militär auszutreten, hat er in einem Brief geschrieben, er hat 7 kostbare Jahre seines Lebens verloren. Das waren 7 Jahre, in denen er was anderes machen konnte. Er kommt mit 21 Jahren zu dem Punkt, an dem er sein Leben neu denken möchte, einen neuen Weg in seinem Leben sucht, einen Lebensplan entwickeln möchte, wie es weitergeht. Das Leben ist so kostbar, so wichtig, wie möchte er mit seinem Leben umgehen. Und Ken Yamamoto geht in seinem Gedicht auf dieses Thema ein, bringt uns das Thema aber näher und rückt das in die Gegenwart.
Hier, zwischen Trends und Traditionen, zwischen Stadt und Land, in dem wir wohnen, zwischen Eigenheim und Untermietvertrag, hier wächst du auf und fragst dich jeden Tag, warum gibt es nicht einfach einen Lebensplan, nach dem man klar und deutlich regeln kann, was gut und richtig ist und was der nächste Schritt. Es gibt Erklärungen für alles, nur dafür leider nicht.
Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Gedicht. Das gesamte Werk finden Sie auf der Website vom Kleist-Museum. Den Link finden Sie sonst auch in der Beschreibung hier zum Podcast.
Ja, und das Gedicht wurde in die Sonderausstellung als ein Exponat eingeblendet. Und wir sehen, man merkt es beim Hören, man kommt auf eigene Gedanken, man denkt über eigenes Leben nach, aber dadurch entsteht auch der Bezug zu Kleist, zu komplizierten Themen von Kleist, zu seinem komplizierten Leben. Ich bin ja Historikerin, ich bin immer eher auf die Biografie und nicht auf die Literatur fixiert, das interessiert mich persönlich viel mehr. Und die Lebensgeschichte von Kleist ist sehr kompliziert. Wir wissen, er wollte einen Lebensplan entwickeln, er hat aber keinen Lebenslauf entwickelt. Seine Laufbahn war nicht so geradlinig. Er hat mehrere Krisen gehabt, er hat mehrere Neuanfänge gehabt, vieles probiert, mehrere Jobs kombiniert. Er hat sich in vielen, vielen Bereichen versucht. Er war gleichzeitig Dramenautor, Journalist, Redakteur. Er hat sich in mehreren Arbeitsfeldern rumprobiert. Und das klingt für mich sehr modern. Das kann ich mit dem heutigen Leben sehr gut vergleichen. Und da kann ich selbst an vieles aus meinem Alltag anknüpfen. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Kleist näher bringen kann.
Mein Lieblingsstück in der Ausstellung, es gibt einige. Ich habe für heute ausgewählt einen Durchgang in der Garnisonsschule, in dem Ulrike von Kleist eine kleine Station bekommen hat. Das ist einerseits ein Porträt von ihr, von dem wir aber nicht sicher wissen, ob es wirklich Ulrike von Kleist darstellt. Und deswegen hat Barbara Gribnitz als Kuratorin sich dafür entschieden, das ein bisschen blurry zu machen. Also das ist nicht ganz sichtbar, das ist nur angedeutet. Und dieses Wissen und Nichtwissen, ist es ihr Porträt, ist es nicht ihr Porträt, das gefällt mir kuratorisch sehr gut, weil es noch auf die Unmöglichkeit hinweist, eine Biografie ganz zu rekonstruieren. Dazu gehört auch ein Gedicht, eines der wertvollsten Autographe, die wir am Museum haben. Kleists Wunsch am 9. Jahre 1800 für Ulrike von Kleist, von dem ein Faksimile genau neben diesem Porträt zu lesen ist. Und dort heißt es, Amphibion du, das in zwei Elementen stets lebet. Schwanke nicht länger und wähle dir endlich ein sicheres Geschlecht. Schwimmen und fliegen geht nicht zugleich. Drum verlasse das Wasser, versuch es einmal in der Luft, schüttle die Schwingen und Fleuch. Dieses Gedicht gefällt mir deswegen so gut, weil Kleist darin, Ulrike von Kleist zunächst empfiehlt, ein sicheres Geschlecht zu finden. Und es gibt viele Briefe Kleist aus der Zeit, die zeigen, dass er aus unserer Sicht heute relativ konventionelle Gendervorstellungen hat. Also eine Idee von Mütterlichkeit und weiblichem Ideal, eine Idee von Männlichkeit, die wir heute mehrheitlich sicher nicht mehr so vertreten würden. Aber in diesem Gedicht scheint er zunächst zu Ulrike von Kleist, die auch zeitlebens nicht verheiratet war, einen eigenen Weg gegangen ist, scheint er ihr zu empfehlen, dass sie jetzt ein eindeutiges Geschlecht wählen soll und man denkt, Frau. Jetzt hat aber Barbara Gribnitz festgestellt, die Luft, die Schwingen zu schütteln, zu fliegen, das ist eigentlich das Element des Mannes. Das ist der Adler, der sich in der Luft bewegt. Das Wasser ist eher das Element der Frauen in dieser Zeit, in vielen Texten. Wasserfrauen, Undine von Fouquet zum Beispiel. Und deswegen hat das Gedicht genau diese typische Ambivalenz, die sich in so vielen Texten Kleist findet, indem man zunächst denkt, gut, das sind relativ konventionelle Themen, wie gesagt, in Staub mit allen Feinden Brandenburgs, aber wenn man dann genauer hinsieht, dann merkt man, dass Kleist ein Autor ist, bei dem alles auch hintergründig ist und sehr vieles in Frage gestellt wird.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich schon auf jeden Fall Lust bekommen, nochmal ins Museum zu gehen. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt noch etwas weiter mit dem Leben und der Nachwirkung und dem Werk von Heinrich von Kleist beschäftigen wollen, hätten Sie vielleicht noch ein paar Tipps für Literatur oder auch andere interessante Angebote, also außer einem Besuch des Museums natürlich.
Es gibt sehr vieles, was man empfehlen kann. Was wir letztens gemacht haben, was sehr schön war, der Tagesspiegel bietet verschiedene Touren an, literarische Touren. Dorothee Nolte organisiert das und sie haben neu in ihr Programm genommen eine Tagesreise nach Frankfurt oder mit dem Besuch des Kleist-Museums. Unsere Kolleginnen haben dort Führungen durch die Ausstellung gemacht. Ich habe eine Führung durch die Stadt gemacht auf den Spuren Kleists und die Teilnehmenden waren sehr angetan davon und das soll wieder angeboten werden. Also wenn man sich mit Kleist einen Tag lang beschäftigen möchte und dann auch noch einen Eindruck von Frankfurt-Oder bekommt, dann kann man auf der Tagesspiegel-Homepage gucken, ob das in Zukunft wieder angeboten wird. Die zweite Sache, die ich empfehlen möchte, ist die Graphic Novel Feuergeist, das Leben des Heinrich von Kleist. Die gibt es deutsch-englisch, aber auch deutsch-polnisch. Und das ist ein Buch, das von Studierenden der Kunsthochschule in Halle entwickelt wurde, zu 12, gemeinsam mit ihrem Professor Georg Barber, der selber ein Frankfurter ist und der das betreut hat. Es ist ein Kleist-Comic und die Studierenden haben ganz verschiedene Annäherungen an Kleists Biografie gefunden in auch verschiedenen Stilen. Sie haben einen sehr bunten, experimentellen Comic-Stil. Im Kapitel zu Kleists Zeit in Frankfurt-Oder sind alle Figuren Tiere. Kleist ist ein Frosch. Sein akademischer Lehrer ist wohl ein Storch. Und so haben wir einen ganz neuen und anderen Zugang zu Kleists Leben, den man eben auch in unserem Museumsshop erwerben kann oder auf unserer Homepage, der sich sehr schön als Geschenk eignet für jüngere Menschen, für Jugendliche oder für alle, die sich für Kleist begeistern.
Wer sich auch online über Kleist informieren möchte, dem kann ich gerne das Portal Kleist Digital empfehlen. Dort sind alle Werke von Kleist inklusive Briefe gut durchsuchbar, wenn man Kleists Aussage zu einem bestimmten Thema braucht. Es muss nicht unbedingt etwas Allgemeiner sein wie Liebe oder Leben. Es kann auch was Konkreter sein. Was hat Kleist zu Polen gesagt zum Beispiel? Das Zitat findet man schnell und das ist ein gutes Nachschlagewerk für Forschungsarbeiten oder so auch studentische Arbeiten. Darunter gibt's auch ein schönes Spiel, ein Handschriftensimulator. Kann man auf dieser Webseite finden. Da kann man eigenen Text eingeben und sehen, wie würde dieser Text aussehen, hätte Kleist das geschrieben mit seiner Handschrift. Etwas Schönes, womit man ja ein bisschen Zeit gerne verbringen kann.
Super. Oder vielleicht auch eine besondere Geburtstagskarte erstellen kann. So.
Und für diejenigen, die vor allem wissenschaftlich interessiert sind und vielleicht in Berlin arbeiten oder leben, möchte ich empfehlen, alle 2 Jahre findet die Jahrestagung der Heinrich von Kleist Gesellschaft statt. Meistens auch tatsächlich in Berlin oder Frankfurt oder nächstes Jahr zum Beispiel zu Kleist und Musik. Diese Tagungen kann man natürlich als Gast besuchen. Und wenn man sich so dafür begeistert, dass man sagt, man möchte sich noch mehr engagieren, dann kann man auch in die Heinrich von Kleist Gesellschaft eintreten, indem man jedes Jahr das Kleist-Jahrbuch bekommt und dann noch exklusiveren Zugang hat zu diesen verschiedenen Angeboten. Es gibt auch einen Newsletter, der immer wieder herumgeschickt wird, mit dem schönen Titel Berliner Abendblätter an die Abendblätter erinnert. Das ist noch eine weitere Empfehlung, vor allem für die wissenschaftlich Interessierten.
Damit wären wir dann am Ende angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen beiden. Viel gelernt und viel Lust bekommen, mal wieder nach Frankfurt-Oder zu fahren, ins Kleist-Museum oder mir auch vielleicht mal wieder eine Inszenierung anzugucken. Wenn Sie sonst noch mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.